einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen alle Weltenbummler, die wieder zurück sind. Schön, dass sich die Gemeinde füllt, auch wenn einige noch unterwegs sind. Wir haben das Lied als Monatslied gesungen, 275, Gott hat uns nicht vergessen. Und ich darf dir zurufen, es ist nicht nur ein Lied. Wenn du dich darin wiederfindest und denkst, ja, Gott hat mich verlassen. Nein, er hat dich nicht verlassen. Und darum soll es auch heute gehen. Auch Jonas hat es schon gebetet, dass der Heilige Geist durch mich redet. Da hat er Großes vor, der Heilige Geist, mich in Schach zu halten. Aber auch, dass der Geist in euch wirkt, das ist auch mein Wunsch in euch und auch in mir. In meiner letzten Predigt über Römer 8, Verse 12 bis 17, ging es um das Thema neues Leben in Jesus Christus, ein Leben im Sieg. Und wir haben diesen Sieg über Sünde in Jesus Christus. Aber das Leben im Sieg, das gelebte Leben, dieses Umsetzen des Sieges, ist nicht ganz so einfach, wie wir sahen. In Römer 8, 12 bis 17 ist von Sterben und Leben die Rede. Es ist von Töten die Rede, um zu leben. Und dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, das Fleisch zu töten. Und zu all diesen inneren Kämpfen, die wir in Römer, in den Versen Römer 8, Verse 12 bis 17 gelesen haben, kommt noch Leiden hinzu. Als ob es noch nicht genug ist, bleibt uns Leid und Leiden nicht erspart. Aber das ist unsere Gewissheit. Leiden und Leid wird mit unserem Tod sein Ende gefunden haben. Dann ist Leid und Leiden für die Gläubigen vorbei. Und dann kommt das Beste. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, heißt es in Römer 8, Vers 18. Und diese Hoffnung möchte ich uns ins Herz hineinlegen. Diese zukünftige Herrlichkeit, dass das nicht nur ein Vertrösten ist auf später, nach dem Tod, sondern dass es eine Gewissheit in unserem Herzen wird. Wir werden einmal eine zukünftige Herrlichkeit haben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Römer 8, die Verse 18 bis 30. Darum soll es heute gehen. Römer 8, 18 bis 30. Hoffnung und Zuversicht des Gläubigen im Leiden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hoffnung und Zuversicht des Gläubigen im Leiden. An dieses Thema bin ich mit sehr großem Respekt herangegangen, fast schon mit Furcht. Ich soll über Leiden reden, der ich in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen bin, nie eine Kriegssituation oder Ähnliches miterlebt habe. Wie kann ich eigentlich über Leiden und Leid reden? Leiden, weil ich an Jesus Christus glaube, musste ich auch noch nicht. Und bete ich für die Anliegen im Open Doors Gebetskalender, da bin ich dankbar für meine Freiheit, die ich jetzt noch habe und nutzen kann. In der vergangenen Woche war ein Anliegen aus Nordkorea dran, wo es hieß, wenn nur einer zum Glauben kommt oder der Verdacht besteht, dass er gläubig ist, wird die ganze Familie oder kann die ganze Familie inhaftiert werden und ins Arbeitslager kommen. Frauen werden verprügelt, Kinder werden verprügelt, misshandelt, weil sie an Jesus Christus glauben. Leute gehen zu Schamanen, um ihre eigenen Kinder mit einem Fluch zu belegen, dass sie wieder zurückkehren zum Islam. Und ich soll über Leiden reden. Ich leide vielleicht bei einem Fußballspiel, wenn einfach zum Beispiel mein Verein kurz vor Schluss nur 1-0 führt und die anderen mächtig Druck machen. Und ich habe es mal gemessen, ich habe da tatsächlich mal einen Blutdruck von 200 zu 100 gehabt und einen Puls von 115, nur im Sitzen. Aber das ist nicht das Leiden, was Paulus hier meint. Das ist selbstverschuldetes Leiden. Ich könnte mir auch einen anderen Verein suchen. VfB, dann wäre ich Leiden gewöhnt. Wie ein Arbeitskollege zu mir mal sagte. Aber bleiben wir mal bei diesem Abschnitt, bei dem wirklichen Leiden. Wenn man Open Doors liest, es ist unvorstellbar, was Gott manchen zumutet und auch manchen dann Kraft geben muss. Unseren Abschnitt kann man in drei Blöcke einteilen. Die Verse 18 bis 25, Leiden und Hoffnung. Trotz Seufzen. Verse 26 und 27, Leiden unter Beistand des Heiligen Geistes, der auch seufzt. Kommen wir nachher noch drauf. Und dann die Verse 28 bis 30, Leiden und Gottes Vorsatz. Und noch ein Ausblick auf die letzten 9 Verse aus Römer 8, Verse 31 bis 39. Da kommen wir heute aber nicht dazu. Leiden und Gottes Liebe. Betrachten wir die ersten Verse. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit Freigemacht werden wir zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir bei das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wenn wir jetzt eine Waage hätten und legten Leiden und Herrlichkeit in die beiden Schalen hinein, so könnte man tatsächlich erkennen, dass Leiden ein Gewicht hat. Aber Leiden endet, wenn wir sterben. Daher kann man das Gewicht, die Dauer des Leides bemessen. Es geht von der Zeugung bis zu unserem Tod. Aber wie bemessen wir die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll? Es heißt in Römer 6, im Vers 22 und 23, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Zweimal der Hinweis, dass die Herrlichkeit gleich einem ewigen Leben ist. Weitere Hinweise finden wir zum Beispiel in 2. Korinther 4, im Vers 17. Dort heißt es, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also es ist ein ewiges Gewicht, die Herrlichkeit. Im 2. Timotheusbrief, im Kapitel 2, Vers 10, finden wir einen weiteren Hinweis auf das Gewicht der Herrlichkeit. 2. Timotheus 2, Vers 10. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Also die Herrlichkeit ist ewig. Aber wie kann man denn ewige Herrlichkeit bemessen? 1. Petrus 5, Vers 10. Auch Petrus hat sich damit beschäftigt. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Also auch Petrus spricht von einer ewigen Herrlichkeit in Christus. An all die Mathematiker unter uns, wie kann man Ewigkeit bemessen? Es geht nicht. Zurück zu den Waagschalen, die wir haben. In der einen Waagschale Leiden. Leiden hat seinen Wert, hat sein Gewicht. Aber im Vergleich mit deiner und meiner zukünftigen Herrlichkeit ist das Gewicht des Leidens vernachlässigbar. Ist das Gewicht des Leidens gering? Entschuldigung. Das Gewicht ist gering. Es ist nicht vernachlässigbar. Leiden hat Gewicht. Leiden ist schwer, aber die ewige Herrlichkeit, die auf uns wartet, hat ein viel größeres Gewicht. Das kann man gar nicht bemessen. Wenn man es auf die Waagschale legt, das Leiden und die ewige Herrlichkeit. Die ewige Herrlichkeit, die wird immer weiter sinken. Weil es ein ewiges Gewicht ist. Unvorstellbar, unwiegbar, unmessbar. Leiden, das Gewicht des Leidens ist nicht vernachlässigbar. Der Leidende braucht Trost. Aber die Summe all unserer Leiden hat ein Ende. Und ich hoffe, dass mir das bewusst wird, wenn ich drinstecke. Aber die Herrlichkeit, die in uns offenbar werden soll, die hat kein Ende. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich sowas mal haben werde. Gehen wir weiter im Text. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, ab Vers 19. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das denkt man gar nicht, wenn man so die Natur sieht, dass auch die Natur seufzt. Aber auch sie ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, wie Paulus schreibt, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Wann geschah das denn? Wann wurde denn die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen? Da müssen wir weit in unserer Bibel zurückgehen. Wir halten mal den Finger in Römer 8. Und mit der anderen Hand gehen wir mal nach 1. Mose 3. Verse 16 bis 19. Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dich sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht, sagt Gott. Da geschah die Unterwerfung, da wurde die Schöpfung der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen. Gott verhängte nicht nur über Adam das Gericht, sondern auch über seinen ganzen Verantwortungsbereich. Es heißt im Vers 26 in 1. Mose 1, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Das heißt, Adams Sünde hatte Folgen für die ganze Erde. Er und Eva wollten sein wie Gott, wählten die Sünde, unterlangten den Tod und zogen die ganze Schöpfung mit in den Tod. Für uns bedeutet das, für dich und für mich, dass bewusstes Sündigen Folgen hat, die nicht nur lokal auf dich begrenzt sind. Sünden hat Folgen, die wir manchmal gar nicht absehen können. Sünde ist kein Spiel mit dem Feuer. Sünde ist todernst und im wahrsten Worte todsicher. Wir können daher sagen, der Ursprung vom Leiden ist vom Menschen verursacht und von Gott als Gericht verhängt. Paul Timplin schreibt in Unterlagen, die wir mal bekommen hatten zum Römerbrief, folgendes: Die Krönung der Schöpfung wird zur Katastrophe der Schöpfung. Auch die Schöpfung hofft, wie wir, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht zu werden. Und zwar zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ein weiteres Zitat aus den Unterlagen von Paul Timplin: Die Schöpfung sehnt sich nach den Idealbedingungen im Garten Eden. Zurück zu Römer 8. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes, heißt es in den Versen 22 und 23. Denn wir wissen, beginnt Paulus und begründet damit das, was er in den Versen zuvor gesagt hat. Was wissen wir denn aus den Versen zuvor? Erstens, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt, zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Drittens, wir wissen, wir haben die Erstlingsgabe des Geistes. Und viertens, wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ich habe mich gefragt, was ist denn die Erstlingsgabe des Geistes? Die Frucht des Geistes, die finde ich in Galater 5, Verse 22 und 23. Aber die Erstlingsgabe des Geistes? Ich habe mal nachgeschaut in 2. Korinther 1. Dort heißt es im Vers 21, 22: Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Okay, der Geist ist eine Anzahlung. Im Epheserbrief, zwei Briefe weiter, Kapitel 1, Vers 13 heißt es: In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Okay, also ich habe gerade gemerkt, in diesen Stellen wird der Heilige Geist als Unterpfand bezeichnet, als Versiegelung beschrieben, aber die Erstlingsgabe des Geistes, da fand ich jetzt keine Lösung. Ich habe dann in verschiedenen Übersetzungen mal nachgeschaut. Luther übersetzt, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben. Das passt eher so im Kontext von Römer 8, was Paulus hier schreibt. Aber ich habe mir gedacht, naja, ist auch so eine Krücke. Ne? Du suchst dir das bei Luther, das bei Schlachter, das bei Menge, baust alles zusammen und hast die Predigt. Also geht es ja auch nicht. Ich kann hier und da was zusammensuchen, bis es passt. Das ist so ein Flickenteppich. Und der reißt irgendwann mal. Und ihr denkt auch, der baut sich da was zusammen, so wie es ihm passt. Ein lieber Bruder hat mir empfohlen, oder hat mir gesagt, dass es eine Auslegung von Benedikt Peters zum Römerbrief gibt, den man im CLV Verlag downloaden kann. Es gibt es dort auch als PDF. Und da habe ich da mal nachgeschaut und das brachte mich weiter. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verspreche. Die Aussage, die Erstlingsgabe des Geistes, ist ein sogenannter Genitivus Epexegeticus. Also E-P-E-X-E-G-E-T-I-C-U-S geschrieben. Genitivus Epexegeticus. Das heißt, der Genitiv sagt aus, worin die Gabe besteht. Das Zeichen des Menschensohnes ist nicht, dass der Menschensohn ein Zeichen hat, sondern der Menschensohn ist das Zeichen. Das Zeichen der Beschneidung ist nicht, dass die Beschneidung ein besonderes Zeichen hat, sondern die Beschneidung ist das Zeichen. Die Gabe der Gerechtigkeit heißt, dass die Gerechtigkeit die Gabe ist. Also Römer 5, Vers 17 ist auch so ein Genitiv, Lateinicus. Es gibt halt Leute, die haben einfach mehr drauf als ich. Das heißt, die Erstlingsgabe des Geistes bedeutet, dass Gott uns als Erstlingsgabe der Sohnschaft den Heiligen Geist gegeben hat. So als Unterpfand, als Anzahlung, um uns gewiss zu machen, hey, ihr seid Söhne Gottes, ihr seid meine Kinder, haben wir seinen Geist. Die volle Sohnschaft erlangen wir dann, wenn wir einen Herrlichkeitsleib bekommen. Da kommen wir später noch drauf. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir über das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren, Verse 24, 25. Zwei Verse, zweimal denn. Paulus begründet hier unsere Hoffnung, die wir in den Versen zuvor angeschaut haben, die Sohnschaft. Die volle Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wie ich vorhin sagte, als Unterpfand, quasi als Anzahlung auf diese volle Sohnschaft, haben wir den Heiligen Geist schon bekommen. Das heißt ja in Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Aber die volle Sohnschaft, das Sichtbarwerden, dass wir Söhne Gottes sind, geschieht erst dann, wenn wir unseren Herrlichkeitsleib bekommen. Johannes schreibt auch davon in seinem ersten Brief, im Kapitel 3, 1. Johannes 3, die Verse 1 und 2. Seht, schaut, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es oder er offenbart wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Anders ausgedrückt, wir leben in der Erwartung der Vollendung unserer Erlösung. Die Seele ist schon erlöst. Der Leib wird noch erlöst werden. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Darauf warten wir, auf diese Gleichstellung. Damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. In Römer 7 und Römer 8, Versen 1 bis 11, lasen wir von der Schwachheit des Fleisches. Und das einzig Tröstende in Römer 7 ist der letzte Vers. Ich lese mal ab dem vorletzten. Wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Das ist das Fazit von Römer 7. Und das i-Tüpfelchen, das Ausrufezeichen, kommt in Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Und was lesen wir dann in Römer 8, ab Vers 26? Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Also Römer 7 und 8, 1 bis 11, die Schwachheit des Fleisches. Und jetzt Vers 26, 27, die Schwachheit unseres Geistes. Nicht nur unser Fleisch ist schwach, sondern auch unser Geist ist schwach. Und deshalb haben wir Gottes Geist in uns bekommen, der mit uns seufzt und sich für uns, für Heilige, gottgemäß verwendet. Das ist so tröstlich für mich, dass dieser Reichtum in mir wohnt, dass Gottes Geist in mir wohnt und mich nie aufgibt. Er, der Heilige Geist, wohnt in uns und knüpft bei uns an und bittet in Seufzern. Wir seufzen ja auch, wie wir gelesen haben. Da knüpft er an. Er weiß aber auch andererseits in Übereinstimmung mit Gott, wie es heißt, gottgemäß zu bitten. Er nimmt uns bei der Hand und, sag ich mal, Gott bei der Hand und ist das Bindeglied zwischen uns und Gott und er ist in uns. Lied 275, Gott hat uns nicht vergessen. Der Heilige Geist ist in uns. Wir sind nicht verlassen im Leid. Wir wissen, was unsere Hoffnung ist. Die Verherrlichung unseres Leibes, den neuen Leib, den wir bekommen werden. Das wissen wir. Aber wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Es liegt einfach auch daran, weil wir nicht Gottes Willen kennen für den Einzelnen, für den wir beten. Soll ich für den Kranken um Heilung beten oder um Kraft zum Tragen, wenn Gott das Leid nicht wegnehmen will? Und wie gesagt, ich sage das in aller Demut und Vorsicht, nicht überheblich. Fünfte Mose 3, Verse 23 und 27, da betet Mose: Und ich flehte zu jener Zeit zum Herrn um Erbarmen. Herr, Herr, du hast begonnen, deinen Knecht deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist ein Gott, der so etwas wie deine Werke und deine Machttaten tun könnte? Ich möchte doch auch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt, dieses gute Bergland und den Libanon. Dann spricht er zu Israel: Aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt und hörte nicht auf mich. Und der Herr sprach zu mir: Lass es genug sein. Rede mir nicht mehr weiter von dieser Sache. Steige auf den Gipfel des Pisga und erhebe deine Augen nach Westen und nach Norden, nach Süden und nach Osten und sieh mit deinen Augen. Schauen durfte Mose das verheißene Land. Und dann sagt Gott: Denn du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Auch ein Mose wusste nicht, gottgemäß zu beten. Nicht jedes Gebet wird so erhört, wie wir es gerne wünschen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Natürlich dürfen wir für einen Kranken beten, dass Gott ihn heilt. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt bei Doris Dürr und würde beten, Herr, schenke dir Kraft zum Tragen. Natürlich wünsche ich ihr, dass das gut verheilt, dieser Oberschenkelhalsbruch. Und was haben wir für den kleinen Raphael gebeten, dass die Füße gerade werden, dass er springen kann, dass er laufen kann. Was ist das für eine Freude zu wissen, ja, der Herr hat das Gebet erhört. Schauen wir nochmal in die beiden Verse 26 und 27 hinein. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Der andere Punkt, der Heilige Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Wir beten, er betet für uns. Wir ermatten vorschnell, er ermattet nicht für uns. Der Heilige Geist verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater, schreibt Paulus in Galater 4, Vers 6. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und der Geist selbst ruft für uns auch, Abba, Vater. Er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Römer 8, Vers 31. Schon einen kleinen Ausblick auf eine vielleicht noch kommende Predigt. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Gott ist für uns. Der Heilige Geist verwendet sich für uns gottgemäß. Vers 34. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Der dreieine Gott, Gott der Vater ist für uns, der Sohn und der Heilige Geist verwenden sich für uns und sichern dein Heil. Alle drei in der Gottheit sind für dich. Eine größere Sicherheit, Gewissheit meines Heils gibt es nicht, wenn Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist einzig und allein für mich sind. Und das muss mir bewusst sein, auch im Leid, auch in Verfolgung oder was immer mir passiert. Gott ist für mich. Er ist nicht gegen mich. Egal was kommt, Gott ist für mich. Kommen wir zum Schluss, Vers 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ein sehr schöner, aber auch ein schwieriger Abschnitt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist auch so eine Aussage, die man erstmal schlucken muss. Wir wissen, weiß ich das wirklich, dass alles mir zum Guten wird? Ich meine, der Fehler 2017 enger mit dem falschen Mietauto, klar, das war mein bester Fehler. Dass mir das zum Guten, das unterschreibe ich sofort, auch nachts um drei, wenn ihr mich weckt. Aber was ist, wenn Krankheit bleibt? Wie soll das zum Guten mitwirken? Der Pastor einer Gemeinde wurde mir ins Gefängnis geworfen. Wie soll ihm das zum Guten mitwirken? Er wurde doch in allen Ecken und Enden gebraucht, wie es in der Andacht hieß. Und im Gefängnis war er isoliert. Dort hatte er Zeit zu beten für seine Gemeinde, die dann wuchs. Hätten wir die paulinischen Briefe, wenn er nicht im Gefängnis gewesen wäre? Das sage ich jetzt in dieser Freiheit, die ich habe. Mit diesem Vers kann man vieles kaputt machen. Wenn wir als Gesunde am Bett eines Kranken stehen oder einen Freund besuchen, der unverschuldet in eine Notlage gekommen ist, der arbeitslos geworden ist, von jetzt auf gleich Frau und Kinder verloren hat und dann mit so einem Vers kommen. Nicht jeder ist ein Johann Menzer, der in so einer Situation das Lied »O dass ich tausend Zungen hätte« und einen tausendfachen Mund, so stimmt dich damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund ein Loblied nach dem anderen an von dem, was Gott an mir getan. Dieses Lied schrieb er, nachdem er durch ein Schiffsunglück Frau und Kinder verloren hatte. Ich habe großen Respekt vor den Leuten, die bis zu ihrem Tod im Leiden bleiben und die erst nach ihrem Tod den Sinn ihres Leids erfahren. Ein Zitat von Frank Lutz, was mir hängen geblieben ist, aus einer seiner vielen Predigten. In Vers 28 lesen wir auch davon, dass es denen gilt, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die Frage, die man sich stellen kann, ist, seit wann liebt uns denn Gott? Seit unserer Bekehrung? Johannes schreibt es in seinem ersten Brief, 1. Johannes 4, Vers 19. Seit wann uns Gott liebt? Oder wer zuerst geliebt hat, wir oder er? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also da haben wir schon mal die Reihenfolge, wer wen zuerst geliebt hat. In Römer 5, Vers 5 sehen wir die Größe der Liebe Gottes. Oder ein Aspekt der Größe. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also ausgegossen in unsere Herzen, nicht bemessen für unsere Herzensgröße, ausgegossen in unsere Herzen. Also 1. Johannes 4, Vers 19, Gott hat uns zuerst geliebt. Römer 5, Vers 5, Gott hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Wir sind beschenkt. Seit wann liebt uns denn Gott? Jeremia 31, Vers 3. Der Herr ist ihm von ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Gott liebt uns von Ewigkeit her. Und er liebt uns mit der größten Liebe, die es gibt. Das heißt in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jeremia 31, 3, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Gott hat uns schon immer geliebt. Johannes 15, Vers 13, Gott liebt uns, die Freunde seines Sohnes, mit der größten Liebe, die es geben kann. So können wir Gott lieben, weil wir wissen, wir sind geliebt. Und wir sind nach seinem Vorsatz berufen. Das geht allem voraus, was Gott uns berufen hat. Auch seine Liebe zu uns gegenüber unserer Liebe zu ihm ging voraus. Die Absicht seiner Berufung sehen wir gleich in Vers 29 in Römer 8. Aber bleiben wir noch bei Vers 28. Wir sind noch nicht dort so weit. Wir sehen hier, dass Gott uns berufen hat. Und was dann in unserem Leben passiert, ist die Folge seiner Berufung. Er hat ja eine Absicht damit, mit seiner Berufung. Gott hat uns berufen. Die Folge davon ist, dass wir zum Glauben kamen. Auf einer Beerdigung sagte mal ein Bruder zu den Umstehenden, erst ergeht Gottes Ja an dich und dann darfst du dein Ja dazu sagen. Ich kann mich nicht einfach bekehren. Zum Beispiel die Bibelstelle, Prediger 5, 1 bis 7, die mich zur Umkehr führte, die hatte ich schon mal gelesen, aber es war noch nicht mein Zeitpunkt. Später, 10. Mai 88, war dann die Stelle dran, mein Tag, wo Gott mich fragte, willst du mir folgen? Gott beruft, hat mich berufen, vor langer, langer Zeit, da war ich noch gar nicht da. Es geht ihm um mich. Es geht ihm um dich. Gott beruft dich nicht, weil dies oder jenes ist, sondern er beruft dich einfach. Und die Absicht seiner Berufung, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Die Absicht Gottes, die Absicht von Gottes Berufung ist, dass sie, du und ich, die Berufenen, die Gläubigen, dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden. Und dazu gehört auch die Verherrlichung unseres Leibes. Das haben wir beim Johannes gelesen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir können ihn nur sehen, wenn wir den gleichen Leib haben wie er, ein Herrlichkeitsleib. Wir werden so sein wie er. Und ich zitiere mich aus meiner letzten Predigt, unvorstellbar. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Gott hat vorherbestimmt, das ist der Anfang. Berufen, das ist der Weg. Gerechtfertigt und verherrlicht, das ist das Ziel. Gott hat bereits und wir warten noch drauf. George Whitfield schrieb in einem Brief an seinen Freund John Wesley, ich preise Gott dafür, dass sein Geist mich überzeugt hat von der ewigen Erwählung durch den Vater im Sohn, von unserer Rechtfertigung durch den Glauben an sein Blut, von unserer Heiligung und dem sich daraus ergebenden Beharren im Glauben und der Verherrlichung als Folge von dem allen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott alle Glieder dieser Kette so miteinander verquickt hat, dass weder Mensch noch Teufel sie zu zerreißen vermögen. Vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Vier Kettenglieder. Benedikt Peter schreibt dazu in seinem Kommentar auf Seite 279, jedes Glied dieser Kette ist so stark wie derjenige, der es geschmiedet hat, Gott. Das bedeutet, dass kein Glied reißen kann. Weder die Vorherbestimmung, die Berufung, die Rechtfertigung, die Verherrlichung. Und das wiederum bedeutet, schreibt Benedikt Peters weiter, dass die Kette nie reißen kann. Und in der Tat, das stimmt. Eine Fahrradkette kann reißen, die Kette zu Jesus nie. So sagte ich mal zu jemandem, dem ich eine kleine Bibel schenkte, nachdem wir die Wallenbucher Straße hochgejagt waren und ihm die Kette riss. Und ich ihm zum Schluss noch ein kleines Geschenk gab für dieses Rennen, was wir hatten. Die Fahrradkette kann reißen, die Kette zu Jesus nie. Was nehmen wir von heute mit? Erstens, Leiden ist real. Es ist nichts Mystisches. Leiden hat Gewicht, aber es endet. Und das Gewicht des Leidens ist gering zu dem Gewicht der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, die nie endet, wie wir in Vers 18 gelesen haben. Die volle Sohnschaft, wir haben schon das Anrecht auf die Sohnschaft durch den Heiligen Geist, aber die volle Sohnschaft, die volle Kindschaft Gottes erlangen wir, wenn unser Leib verherrlicht wird. Ein zweites. Ein drittes, wir sind im Leiden nicht allein. Der Heilige Geist verwendet sich für uns. Geschwister besuchen uns. Und der Heilige Geist verwendet sich für uns. Jesus Christus verwendet sich für uns und Gott der Vater ist für uns. Wir sind in diesem Leid nicht alleingelassen von Gott. Leid ist nicht unbedingt ein Zeichen von Sünde in deinem und meinem Leben. Ein drittes. Egal, welches Leid uns in unserem Leben passiert, geschieht, auch das sage ich mit aller Vorsicht, weil ich nicht weiß, was uns noch erwartet. Aber wir haben die Verheißung, Gott ist für uns und auch im Leiden sichert er unser Heil. Unser Heil ist sicher in Jesus Christus, in Gott dem Vater und dem Heiligen Geist. Amen.